ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Norbert Hansen. Hallo und herzlich willkommen. Heute war in Berlin und Brandenburg kein guter Tag, um mit dem Flugzeug zu verreisen oder um aus dem Urlaub zurückzukommen, denn heute Morgen konnten am Flughafen BER stundenlang weder Flugzeuge starten noch landen. Wegen der anhaltenden Glätte und den eisigen Temperaturen, die auch gestern schon den BER-Alarm gelegt haben. Wie es den Reisenden am BER ging, unser Reporter Felix Leitmeier hat sich dort umgeschaut.
Roswitha und Nico Kaupert, Mutter und Sohn, hatten sich so lange auf ihre Reise gefreut. Schon vor vielen Stunden wollten sie losfliegen, über Frankfurt auf die Malediven. Doch so kam es nicht.
Wir saßen dann schon im Flugzeug drin, erstmal nach Verspätung. Dann mussten wir wieder aussteigen. Dann hat der Kapitän gesagt, so was hat er noch nie erlebt wie hier in dem Flughafen. Und obwohl er schon eine Weile in der Luftfahrtbranche arbeitet. Dann saßen wir da erstmal 3 Stunden, haben auf unsere Koffer gewartet. Und die sind aber nicht gekommen. Keiner hat was gesagt.
Und dann war plötzlich Feierabend am BER. Der Flug der beiden wurde auf Freitag verschoben. Sie verbringen die Nacht wieder zu Hause. Doch auch als Roswitha und Nico am Morgen wieder an den BER kommen, ist unklar, ob ihr Flug abheben kann. Und besonders schlimm für die beiden, sie fühlen sich schlecht informiert und sie kommen nicht an ihr Gepäck ran.
Wir sind gleich früh aufgestanden und haben wieder die neue Einreisebestimmung, wieder die Formulare ausgefüllt, weil es jetzt ein Tag später ist. Jetzt kommen wir hier an und jetzt sagen sie, nein, ihre Koffer kriegen sie erst morgen. Die stehen noch auf dem Rollfeld.
Viele andere Reisende hier berichten sehr Ähnliches. Am Flughafen haben sich vor den Schaltern lange Schlangen gebildet, weil viele Menschen hoffen, Informationen zu ihren Flügen zu bekommen.
Ja, Informationsfluss ist nicht so gut.
Jetzt sind wir hier und warten auf Informationen, wann unser Flug dann nach Doha geht.
Die Internetseite ist die ganze Zeit down, da kriegt man nichts mit und wir haben noch gar keine Info.
Die Sprecherin des Flughafens sagt, der BER informiere die Passagiere gut, etwa durch regelmäßige Durchsagen. Und?
Wir haben hier im Flughafen auch Leute, die unterwegs sind. Wir haben extra ein Care-Team, weiß ich, weil eine Kollegin von mir hier unterwegs ist. Wir haben auch Kontakt. Das sind Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen des Flughafens, die hier unterwegs sind, die den Leuten helfen, ist jetzt auch auf der Luftseite und versuchen, Fragen zu beantworten.
Am Mittag können dann zum Glück die ersten Maschinen wieder starten und landen. Es kommt aber weiterhin zu massiven Verspätungen und Flugstreichungen. Die Enteisung dauere wegen der Glätte und den niedrigen Temperaturen viel länger als üblich. Die Sicherheit habe Priorität, sagt die Flughafensprecherin. Ob der normale Flugbetrieb bis zum Wochenende wiederhergestellt werden kann, ist noch unklar. Immerhin sind mildere Temperaturen vorausgesagt. Für die Reisenden Roswitha und Nico Kaupert kommt das allerdings zu spät.
Also wir wollen jetzt die Reise gar nicht mehr und versuchen, dass wir unser Geld wiederkriegen.
Sie hoffen, dass sie ihre Reise auf die Malediven dann bald nachholen können, wenn das Wetter draußen wieder flugtauglicher ist.
Soweit unser Reporter Felix Leitmeier zur Lage am BER. Und nicht nur am Flughafen gab es Probleme, auch nach wie vor auf den Gehwegen und Straßen. Da kommt man mit dem Streuen und Freischaufeln gar nicht richtig hinterher. Die ersten Brandenburger Kommunen stellt das allmählich vor Probleme. Reporter Ivo Ziemann hat sich umgehört.
Seit 5 Uhr früh ist Joachim Rehfeld auf den Gehwegen in Potsdam unterwegs. Vorne an seinem blauen Minitraktor eine Schaufel, hinten eine Vorrichtung zum Splitstreuen. Trotzdem hat er seine Mühe im Kampf gegen die spiegelglatten Wege.
Mit den Regen ständig und so, also da haben wir auch keine Chance, außer mit Streuen. Streuen, Streuen, Streuen.
Schwierig nur, wenn man eigentlich überall gleichzeitig sein müsste. Die Mitarbeiter vom Bauhof in Luckenwalde versuchen alles, um möglichst viele Wege von der Eisschicht zu befreien, sagt der Leiter des Bauhofes Frank Dunker.
Und wir haben jetzt auch noch zusätzliche Kräfte dazu geholt, aber wir haben noch ein zusätzliches Fahrzeug, was wir jetzt noch unterstützend einsetzen, dass wir so auf 15 bis 16 Mitarbeiter sind, die jetzt hier in der Stadt Luckenwalde die Winterdienstpflichten nachkommen.
Ganz andere Probleme gibt es in Teltow, Königs Wusterhausen oder Neuruppin. Teilweise wird hier das Streusalz knapp, sodass sich die städtischen Mitarbeiter nur noch auf die wichtigsten Straßen oder Gehwege konzentrieren können, sagt Teltows erste Beigeordnete Beate Rietz.
Also für heute reicht's, aber wenn heute sollte eine neue Fuhre kommen, das ist es bis jetzt nicht, dann kann es schon am Wochenende sehr knapp werden.
Zum Teil hat sich eine 4 cm dicke Eisschicht auf Gehwegen gebildet, berichtet Beate Rietz. Wichtige Stellen wie an Bahnhöfen sollen aber sicher sein.
Da sind vom Bauhof auch Schneisen geschoben worden und abgesandet worden, wo man laufen kann. Aber es wurde gemacht, was gemacht werden muss und auch Sachen darüber hinaus.
Eine besondere Herausforderung für alle. Augen zu und durch, sagt Joachim Rehfeld bei seinem Einsatz in Potsdam.
Ja, ist schon anstrengend, sage ich jetzt. Man geht schon ganz schön auf die Knochen. Da müssen wir durch. Das ist eben so. Alle 10 Jahre mal wieder.
Da müssen wir durch. Ivo Ziemann war das. Und es war ein Schock für die Gemeinde Wandlitz. Vor gut 2 Wochen brannte es im historischen Hörsaal auf dem Bogensee-Areal. Bei dem Großbrand stürzte das Dach des leerstehenden Gebäudes ein. Das Löschen war bei eisigen Temperaturen eine große Aufgabe für die Einsatzkräfte. Wandlitz hatte eigentlich große Pläne für das ungenutzte Areal und dann das Feuer. Wie geht es aber jetzt weiter? Unser Reporter Robert Schwarz war dort.
Unterwegs mit Wandlitz-Bürgermeister Oliver Borchert auf dem Bogensee-Areal. Vor uns liegt das Hauptgebäude, in dem vor 2 Wochen das Feuer ausbrach. Rußspuren rund um die Fenster und das über dem Hörsaal eingestürzte Flachdach zeugen von dem Großbrand. Die Polizei leitete anschließend Ermittlungen ein. Doch Brandermittler seien in diesen Tagen nicht vor Ort, so Borchert. Nur der Wachschutz patrouilliert auf dem Gelände.
Dadurch, dass die Temperaturen so niedrig sind und alles gefroren ist, ist die Polizei im Moment nicht in der Lage, tatsächlich da eine Brandursachenermittlung zu machen.
Der Brand sei ein Rückschlag, denn für das ehemalige SED-Schulungszentrum gibt es große Pläne. Eigentümer des 16 Hektar großen Areals, auf dem auch die Villa von NS-Propagandaminister Goebbels steht, ist Berlin. Doch der Senat überließ der Gemeinde Wandlitz das Areal zur unentgeltlichen Nutzung. Die Gemeinde will am Bogensee Führungen und Veranstaltungen organisieren, aber auch ein Nutzungskonzept erstellen und das Gelände vor dem Abriss retten. Daran hat sich auch trotz des Brandes nichts geändert, sagt Borchert.
An unserer Perspektivstudie, an unserem Ziel, die Liegenschaft wieder in Nutzung zu bringen, da ändert sich gar nichts dran.
Mit dem Land Berlin, vertreten durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH, sei man im Austausch. Fraglich bleibt, ob der beim Brand zerstörte, denkmalgeschützte Hörsaal mit seinen 600 Sitzen je wieder aufgebaut werden kann.
Natürlich glaube ich, dass man nicht erwarten kann, dass wir dann eine getreue Rekonstruktion wiederherstellen. Aber wenn die Bausachverständigen durch sind und sagen, dass die Konstruktion steht, dann kann man natürlich interpretieren und wiedererrichten. Dieser Saal ist ja das Herzstück schon gewesen.
Wie die Zukunft des Bogensee-Areals nach dem Brand nun verhandelt wird, bleibt also abzuwarten.
Robert Schwarz, unser Reporter, war dort und hat sich das Areal angeschaut. Vor genau 30 Jahren, in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar 1996, stürzt ein Urlaubsflieger vor der Dominikanischen Republik ins Meer. Alle 189 Passagiere sterben, unter ihnen auch viele, die mit der Maschine in Berlin-Schönefeld landen sollten. Dort haben damals etliche Angehörige vergeblich auf ihre Lieben gewartet. Wie die Hinterbliebenen später Trost gefunden haben und was der heutige Flughafen BER aus diesem Unglück gelernt hat, damit hat sich rbb24-Reporterin Annette Kufner beschäftigt. Und so hörte sich das vor 30 Jahren in den Nachrichten an.
Zur Stunde gibt es kaum noch Aussicht auf Überlebende. Bis zum Abend wurden nach Angaben der US-Küstenwache 88 Menschen tot aus dem Meer geborgen.
So berichtete die Berliner Abendschau am 8. Februar 1996. Die Bilder zeigen Helikopter und Schiffe, die das Meer absuchen. Immer wieder sieht man Trümmerteile.
Inzwischen konnten von Passagieren, die in Berlin-Schönefeld aussteigen wollten, Adresse und Herkunft festgestellt werden.
2 Tage später gibt die Küstenwache die Suche auf. Bis heute ist Birgen Air Flug 301 der Flugzeugabsturz mit den meisten deutschen Todesopfern. In der Maschine saß auch Tom Leimbach aus Berlin, damals 33 Jahre alt. Sein Vater Peter steht vor der Gedenkstele an der Dorfkirche in Schönefeld, die an das Unglück erinnert.
Er ist mit einer bekannten Familie verreist, mit der er zusammen war, die also auch hier auf dem Stein stehen.
Die Trauer, die schmerzt, hat Peter Leimbach überwunden, sagt er. Das hat auch mit Sibylle Jatzko zu tun. Sie war damals eine der wenigen Menschen in Deutschland, die in der Notfallseelsorge gearbeitet haben. So richtig gab es das damals noch gar nicht. Jatzko hörte in den Nachrichten von der Katastrophe.
Da war eine Betroffene, die ihre Mutter verloren hatte. Die sagte, sie möchte so gerne die anderen Angehörigen auch kennenlernen. Und dann habe ich sie angeschrieben und habe mich eigentlich aufgerufen gefühlt. Da hatte ich gesagt, dann begleite ich diese Menschen auch.
Jatzko führte die Hinterbliebenen zusammen und rief sie auf, einen Verein zu gründen, eine Art Schicksalsgemeinschaft. Mitbegründer wurde Peter Leimbach. Das Ziel? Einander beistehen und die eigene Erfahrung weitergeben.
Ich selbst habe auch an Workshops teilgenommen, die an Flughäfen veranstaltet wurden für das Bodenpersonal.
An den Flughäfen hat sich auch deshalb eine Menge verändert. Auch am BER, sagt Anke Steinhaus. Sie ist dort Referentin im Notfallmanagement.
Wir haben nach dem BürgerEhr-Unglück gemerkt, dass wir eine Betreuung anbieten müssen. Wir können die Angehörigen in dem Fall nicht sich selbst überlassen oder ungeschultes Personal nebendran stellen.
Deshalb gibt es jetzt ein professionelles Betreuungsteam. Das hat inzwischen 80 Mitarbeiter. Sie werden speziell geschult. Vor 2 Jahren wurde sogar ein Flugzeugabsturz in einer Übung simuliert mit professionellen Schauspielern. Durch die Erfahrung des BürgerEhr-Absturzes sei der Flughafen heute also deutlich besser aufgestellt als vor 30 Jahren, sagt Anke Stein Haus vom Notfallmanagement.
Wir hoffen, dass wir es in der Realität nicht brauchen, aber wir wollen vorbereitet sein.
Sagt Anke Steinhaus vom BER. Der Beitrag war von rbb24-Reporterin Annette Kufner.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im rbb und in der ARD-Mediathek.
Von Angelika Wörthmüller und Ina Tschitschikowski. Dieser Knirps hat Karriere gemacht. Knietsche heißt er und ist der kleinste Philosoph der Welt. Vor 14 Jahren wurde der animierte Grafikjunge geboren und ist mindestens genauso schlau wie sein Namensverwandter, Philosoph Friedrich Nietzsche. Mit großen Augen schluft Knietsche durch die Welt, ist herzensgut, knuffig und klingt so.
Mal ist man super gut drauf, quietscht vor Gesundheit, aber dann gibt es auch miese Zeiten.
Knietsche hat die Gabe, selbst die schwierigsten Themen mit Leichtigkeit anzugehen und ist so für große und kleine Menschen zu einer Art Lebensberater geworden. Und wer hat ihn erfunden? Eine Berlinerin, Anja von Kampen. Für eine ARD-Themenwoche sollte Kindern das schwierige Thema Tod erklärt werden. Und so erschuf die Medienpädagogin den kleinen Jungen mit dem runden Gesicht, strubbeligen braunen Haaren und losen Schnürsenkeln.
Ich kann mich total gut an meine Kindheit erinnern, habe mich auch immer mit Dingen beschäftigt, die vielleicht ein bisschen seltsam waren. Und ich wollte eine Figur schaffen, die das auch kann und macht. Also wir haben schon viele Ähnlichkeiten. Unsere Frisur sitzt selten gerade. Wir sind nicht ganz dünn und das ist auch gut so.
Die Produzentin zeichnete eine Knietsche-Skizze. Daraus entwickelte sie mit dem Cutter Fiete Müller das erste Video. Der kleine Philosoph Knietsche erklärt darin den Tod als das Ende einer Achterbahnfahrt.
Ja, und dann passiert das, was bei jeder Achterbahn passiert. Die Fahrt wird immer langsamer und es ist vorbei. Ende, finito, aussteigen.
Und schwupps werden die Großeltern aus der Gondel geschnippt.
Damals haben alle noch gesagt, das kannst du nicht machen mit einer Achterbahn. Und alle fliegen raus. Zack, mit der Sprungfeder fliegt die Oma raus. Krass. Aber das ist halt ein Sinnbild, was alle verstehen.
Viele mutige und bemerkenswerte Ideen werden ab da umgesetzt. Zum Beispiel die Erklärung des Wortes Trauer.
Sie ist wie ein Tier, das Besitz von uns ergreift. Du kannst langsam und träge wie eine Schnecke werden.
Am Ende steigt Knietsche auf ein Trampolin und springt immer höher, weil er so dem Verstorbenen im Himmel näher kommt.
Also es geht immer um einen positiven Ausgang. Also da muss Hoffnung dahinter stecken. Das ist unser Job, dass wir auch Hoffnung verschenken.
Cutter Fiete Müller, der am Computer die animierten Grafiken zu einer Geschichte zusammensetzt, findet seinen Job zauberhaft.
Es ist auf jeden Fall eine schöne Arbeit. Nicht jeder hat die Möglichkeit, seine Gefühle so auszudrücken und anderen was an die Hand zu geben, ja, um Sachen zu verarbeiten.
Inzwischen sind 2 Animationskünstler mit im Knietsche-Team. Jedes einzelne Bild der rund 3-minütigen Videos entwerfen sie als Bleistiftzeichnung und bearbeiten diese, bis jedes Detail stimmt. Kilian Schütz ist einer von ihnen.
Am Anfang ist ja gar nichts da, es ist einfach nur weiß. Und alles, was irgendwie sichtbar sein muss, muss gezeichnet werden. Wir kriegen den Text und Ideen von Anja, aber alles andere müssen wir uns dann ausdenken.
Dann werden die Zeichnungen animiert. An einer Videominute arbeitet das Viererteam eine ganze Woche. 81 Knietsche-Videos gibt es in 13 Sprachen, auch auf Hebräisch und Chinesisch. Die Knietsche-Videos gibt es auf dem YouTube-Kanal Planet Schule. Und von einigen davon sind sogar Minibücher erschienen. Zum Beispiel zur Stressbewältigung, über die Gesundheit oder den Respekt. Anja von Kampen und ihr Team verschicken die Minibücher inzwischen gerne auf Bestellung.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Norbert Hansen.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.